Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Ich begrüße alle Erstliga-Mainzer in diesem Podcast. Wir sitzen für euch vor den Mikros und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, bin ich der einzige Grund, warum es gestern keine Podcast-Folge gab. Denn ich habe heute erst wieder Stimme. Ich freue mich, dass meine Stimme tatkräftige Unterstützung in diesem Podcast erhält. Ich bin nämlich Felicitas Boos und nicht alleine hier. Bei mir sitzen Benedikt Engelbert und Young Bodde, die sich einfach nur noch wegwerfen.
Hey, du klingst wie so eine 60-jährige Raucher-Omi. Du so die Mischung aus Raucher-Omi und dem sozialistischen Känguru. Es ist iconic.
Oh mein Gott, es ist wunderschön. Also ich muss ja sagen, ich durfte heute Mittag schon das per Sprachnachricht genießen. Da dachte ich schon so, oh, das wird interessant heute Abend. Aber schauen wir mal, wie du die Podcast-Folge durchhältst.
Ich gebe mir Mühe, vor allem habe ich das Gefühl, je mehr ich rede, desto mehr Stimme kommt auch zurück. Zumindest bilde ich mir das ein. Aber um ehrlich zu sein, kann man da mal sehen, was so eine Neuner-Konferenz an einem Samstag mit einem macht. Also ich glaube, wenn die DFL das noch besser vermarkten möchte, dann kann man mich als Beispiel dafür nehmen, was es emotional mit Fans anrichtet, wenn alle gleichzeitig spielen.
Ich habe letztens wieder so ein TikTok gesehen und du erinnerst mich so ein bisschen daran. Da ging es um Werbesprecher und um einen Werbesprecher, der scheinbar immer so klingt, als ob man mit hartem Stuhl auf dem Klo sitzt.
Ja. Erst wenn es vier Reifen und ein Lenkrad hat, ist es das Auto.
Und du klingst die ganze Zeit genau so oder als würdest du uns anschreien. Also eins von beiden ist gerade der Fall.
Zum Glück nicht ganz so nasal. Das wäre mit dem die Krone aufsetzen.
Aber ich habe ja fast heute schon wieder meine Stimme verloren, als ich mein Handy aufgemacht habe um 1:05, als ich einfach dachte, ach, wir haben jetzt gerade mal den Nichtabstieg klar gemacht, hauen wir mal die nächste geile News raus. Und da war schon meine Stimme schon wieder weg.
Ey, die haben sich gedacht, komm, wir trollen einfach die komplette Bubble. Wir trollen jeden Social Media Mainz 05-Fan. Und ich saß in der Mittagspause beim Döner. Und ich hatte noch keine Zeit, irgendwie mal bei WhatsApp reinzugucken, habe also in unseren Gruppenchat nicht hineingeleuert und habe nur dieses Video auf Insta gesehen und war so, oh, Ton an und ans Ohr gehalten. Dachte mir so, was sitzt der denn da so Svensson-esk mit schwarzem Hintergrund, mit Trauerflor quasi? Was fängt der denn so bescheuert an, Alter? Ich war mir die ganze Zeit, muss ich dazu sagen, mega sicher, dass Nadim Amiri bleibt. Ich hatte da überhaupt keine Sorgen. Und dann fing der so an und ich bekam spürbar Puls. Und dann bekam ich in dem Moment den Dönerteller vor mir abgestellt und er sagte, ich bleibe. Und ich habe einfach dem Dönermann ins Gesicht gejubelt. Mitten in dieser Dönerbude da gesessen. Ja, ja, ja! Ja, der dachte auch, ich freue mich über den Dönerteller. Aber es war Nadim Amiri, Freunde, es war Nadim Amiri.
Das ist also, es hat ja sogar schon früher angefangen. Also ich meine, ich hatte ähnliche Ausbrüche, aber es hat ja schon heute Morgen angefangen, dass irgendwie der Social Media Admin irgendwie um 9.30 Uhr gepostet hat, oh, dann schleppe ich mich mal ins Büro. Und da wusste jeder schon so, passiert heute noch was? Und dann sind die den ganzen Tag schon am Trollen, so, nee, ist nix. Und ach, vielleicht fange ich doch mal an zu arbeiten und was auch immer. Und dann auch noch dieses Video setzt dem halt einfach die fucking Krönung auf. Also war nicht ganz schlimm und auch nicht gut auszuhalten als jemand, der nicht so Videos gucken konnte auf der Arbeit, sondern eigentlich nur Posts gesehen hat.
Ich fand, also um die Fakten klar auf den Tisch zu legen, Nadim Amiri bleibt 05er und hat bis 2028 verlängert. Und ich muss auch sagen, mich hat das emotional völlig mitgenommen, weil ich habe auch diese Twitter-Journey mitgemacht, habe gedacht, okay, irgendwer ist da am Kochen, irgendwer macht da heute was, ich muss am Ball bleiben, es gibt ganz, ganz selten Tage, an denen ich mir für jede Nachricht, die Mainz 05 auf Twitter veröffentlicht, eine Push-Benachrichtigung wünsche. Heute habe ich sie mir eingestellt, war auch die erste von uns, die das Video direkt gesehen hat. Und mein Herz ist mir sowas von in die Hose gerutscht. Ich habe gedacht, ich heul schon wieder. Wie kann das denn sein, dass der da jetzt von der Vergangenheitsform spricht und so weiter? Und dann trollt er uns einfach alle. Aber dafür liebe ich den Kerl einfach. Also spätestens seit dem letzten Wochenende ist für mich klar, ich habe ein Trikot von dieser Saison und das muss mit Amiri beflockt werden.
Also ich liebe unseren Admin und ich hasse unseren Admin. Also der Typ hat komplett den Hau weg, was der da mit uns veranstaltet. Und wir haben Mainz 05 schon so häufig kritisiert und gerade in den vergangenen Jahren, es war auf Social Media so viel Rotz und Geklaue und Hasse nicht gesehen. Und jetzt kommt da jemand daher und macht da einfach mal ein bisschen freshen Content. Sorry für unsere alten Zuhörer, für die bisschen Jugendsprache hier, aber es ist einfach nicer Scheiß. Und dafür liebe ich den Kerl oder die Kerlin, ist mir eigentlich komplett Rotz. Ich liebe das Social Team dafür, für die Arbeit, die die in der Saison gemacht haben. Und auf Twitter hat es irgendjemand geschrieben und ich möchte dieses Statement hier auch nochmal den Raum dafür geben. Ohne dieses Social Team hätten wir nicht die Liga gehalten. Und das finde ich vollkommen in seiner Größe und in seiner Auswirkung richtig bemessen.
Finde ich sehr ähnlich. Also das gerade so jetzt so zu Beginn der Rückrunde, da war das Social Media Team richtig am Kochen und die haben wirklich einen Banger nach dem anderen rausgehauen. Und aber nicht nur auf den traditionellen Plattformen, sondern die haben ja dann auch endlich angefangen, TikTok zu bespielen. Und auch da in Videocontent, was ja sehr viel komplexer ist, auch geile Videos rausgehauen. Das machen ja mittlerweile sehr viele Social-Media-Teams von anderen Vereinen, kommt natürlich wie alles aus der NFL oder aus England oder sowas und die Bundesliga-Clubs kommen da so langsam hinterher und da passieren einfach geile Sachen mittlerweile.
Einfach mal die Opas rausgekehrt und die frischen Leute, jungen Leute dahingesetzt und auf einmal läuft der Laden. Also ich finde es wirklich geil. Also sie machen tollen Content und ich finde auch zum Beispiel die Aktion mit der Sonnenbrille. Also ganz ehrlich, ich glaube, Kerstin Weber hat es geschrieben. Morgen wird dann komplett Mainz, werden keine verspiegelten Sonnenbrillen mehr zu finden sein, weil die einfach ausverkauft sind. Und es ist auch einfach episch. Also Nadim Amiri und Brian Gruder zusammen, wie sie hier quasi den Da Vinci machen, das geht mir extrem gut rein.
Ich musste aus kunsthistorischer Sicht kurz eingreifen, ist Michelangelo.
Ja,
und
Michelangelo,
die
Italiener, Leonardos, ist mir scheißegal, ob Schildkröte oder was auch immer.
Einigen wir uns auf Amiri Mio.
Amiri Mio, da bin ich total bei.
Und was für ein geiles Zeichen ist es, dass dieser Spieler zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach nach dieser Saison sagt, Alter, das finde ich so geil, hier will ich bleiben. Und jetzt gerade, wenn wir über diese entstehende Freundschaft was auch immer, ob er der Partneronkel ist oder was von Brian Gruder, I don't know, aber was kann da entstehen, wenn so ein Führungsspieler, so ein erfahrener Spieler, zu dem die Jungen aufblicken können, wenn der sagt, dieser Verein ist geil, hier ist es besonders, es ist anders als in anderen Vereinen und hier kann was Geiles entstehen und was für eine Signalwirkung hat das einfach für alle Leute?
Wir hatten das ja, glaube ich, schon vor ein paar Wochen hatten wir das geschrieben, weil allein ja schon der Wechsel ein unfassbares Signal war. Und da war ja schon klar, wenn ein Spieler, der im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft unterwegs ist und auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, der seine Einsatzzeiten beim deutschen Meister bekommen, wenn auch nicht in dem Maß bekommen hat, wie er sie gerne hätte, der aber der erste Einwechselspieler quasi bei Leverkusen mit gewesen ist, nach Mainz wechselt zu einem abstiegsbedrohten und damals akut abstiegsbedrohten Bundesliga-Verein und sich hier so reinhängt und von Anfang an da ist, Führungsspieler ist, auch so ein Switch im Mindset betrieben hat bei allen. Erinnert ihr euch ganz am Anfang, wie er die Balljungen angefeuert hat, ihm schneller die Bälle zuzuwerfen? Und da haben wir ja schon gesagt, also das ist jemand, der den jungen Spielern zeigen kann, worauf es im Fußball vielleicht ankommt, den Nellys, den Brians, aber auch einen Paul Nebel, der jetzt zurückkommt. Und mir geht einfach komplett einer ab, wenn ich mir die zukünftige Offensive von uns vorstelle und dann spielt da auf einmal ein Jonathan Burkhardt, ein Nelson Viper, ein Brian Gruder und dahinter wird das Ganze gelenkt von Nadim Amiri und vielleicht noch auf der 10 noch ein Paul Nebel dazu. Also dann, ich weiß ja nicht wohin mit mir, aber dann kriege ich offensiv Gefühle.
Und ich finde, das ist genau der entscheidende Punkt, denn mit Nadim Amiri ist ein erstes Puzzlestück für die kommende Mannschaft in der nächsten Saison gesetzt. Und das war für mich ehrlicherweise gar nicht so unfassbar klar, ob er bleibt oder nicht. Aber ich finde, das hat das Video auch nochmal ganz deutlich rausgestellt. Ich glaube, er hat bei Mainz 05 etwas gefunden, was er sehr lange, so wirkt es zumindest, gesucht hat. Und ich glaube, da spielt vieles mit rein. Natürlich hat er Kollegen auf dem Platz, auf die er sich zu 100% verlassen kann, die ihn in Szene setzen, die er aber auch in Szene setzt. Also er ist ja auch einfach, ohne seine Standards wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Also er ist einfach so ein unfassbar wichtiges Faustpfand auch für unsere Rückrunde gewesen. Und es macht mir einfach so viel Mut zu überlegen, dass das ein Spieler ist, der ganz bewusst sagt, ich finde den Verein geil, ich finde die Stadt geil, ich finde die Fans geil. Die haben die Saison richtig abgerissen, obwohl es wirklich echt scheiße aussah. Ich finde, da können wir uns auch mal ein kleines bisschen auf die Schultern klopfen als Fans, weil da haben alle geliefert und das hat dazu geführt, dass so ein Spieler sagt, ich bleibe bei Mainz 05. Das ist einfach geil.
Ja, und der den jungen Spielern zeigt, ey, das sind Werte, auf die es im Leben ankommt. Fußball, ey, nice to have und geil und ihr werdet hier wirklich einen Arsch voll Geld verdienen. Auch bei Mainz 05 übrigens schon, aber das, worauf es ankommt, das findet ihr hier und nicht unbedingt dort, wo ihr das richtig große Geld verdient. Und das sind einfach Werte, die es sich lohnt, weiterzugeben. Und deswegen würde ich dir zustimmen und ein kleines bisschen widersprechen. Für mich ist er nicht das Puzzleteil oder ein Puzzleteil. Er ist für mich das Königsstück, das zentrale Stück, was reingesetzt wird. Weil mit ihm kannst du auch andere Spieler locken, die du zur Verstärkung oder zur besseren Aufstellung der Breite des Kaders brauchst und du kannst Spieler halten. Und auch ein Sepp Vandenberg, der von sich aus nach Wolfsburg gesagt hat, ey, ich würde gerne hierbleiben, wenn es nach mir ging. Das sind Leute, die sich bestimmt an Nadim Amiri orientieren werden.
Einigen wir uns einfach drauf, er ist dieses eine Puzzlestück, was vier Löcher hat, wo vier ganz bestimmte Dinger dran anschließen müssen. Und wenn das nicht da ist, kannst du das ganze Puzzle nicht richtig machen.
Ja, definitiv, das kann man so definitiv sehen. Und ich finde das faszinierend. Ich habe gerade, als du das gesagt hast, Jan, drüber nachgedacht, was das für ein Unterschied ist, zum Beispiel im Verhältnis zu Johnny. Johnny ist ein Spieler, der im Verein ausgebildet ist, der den Verein kennt, der jetzt aber rechts und links wahrscheinlich bundesligamäßig nicht so viele andere Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, er hat diese, ich meine, Nadim ist, glaube ich, nochmal zusätzlich irgendwie 4 oder 5 Jahre älter. Da ist 27, Johnny 22, 23. Ist es halt einfach auch eine krasse Signalwirkung. Ich meine natürlich, dass jemand wie Johnny sagt, ich bleibe in Mainz. Ich komme aus Mainz oder ich bin in Mainz ausgebildet. Das ist mein Verein. Das ist eine krasse Sache. Aber das ist ein bisschen eher verständlich, wenn er im Verein ausgebildet wurde, finde ich, als jemand, der von extern kommt, der nach einem halben Jahr sagt, Alter, das ist krass hier. Das ist eine krasse Stimmung. Das ist ein krasses Umfeld. Gut, natürlich, er ist auch nah bei seiner Familie, die ja aus Ludwigshafen kommt. Und dass ich dann ein Spieler, der quasi schon mit dem Standing von Johnny, sag ich mal, oder ein ähnliches Standing ungefähr, dann für Mainz entscheidet und sagt, okay, hier bleibe ich, der aber schon Sachen gesehen hat, finde ich halt noch mal mehr herausragend.
Ich glaube, das Stichwort ist Familie. Also Nadim ist Papa geworden vor kurzem. Er hat das Familiäre auch betont, dass ihm wichtig ist, dass es ein Wert, der bei Mainz 05 sehr gelebt wird. Ich finde, der ist intern wichtiger als extern. So extern ergibt sich familiär oder Familiarität auch häufig aus klein. Das ist es jetzt unbedingt nicht, aber intern ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn du das solchen Spielern mit an die Hand gibst, dann profitieren da einfach alle von und das ist ein Wert, der hochgehalten werden sollte. Also ich glaube, Familie spielt hier eine überragende Rolle und wenn die Mannschaft so ein Zugehörigkeitsgefühl hat, dann ist das einfach nur wunderschön.
Und wir werden natürlich auch in unserer Saisonabschlussfolge ausführlich über seine Rolle in dieser Rückrunde sprechen und auch natürlich über das, was er in Zukunft für Mainz 05 machen kann. Diese Folge ist ja aber nicht unsere Saisonabschlussfolge, sondern natürlich ausschließlich diesem wunderbar emotionalen Wochenende gewidmet, was wir alle hinter uns haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir jetzt schon einen Cut und dann schmeißen wir alle Emotionen vom Wochenende nochmal in einen Topf und gehen mit euch in die Waschmaschine und schleudern uns einmal richtig durch. Bis gleich.
60 Millionen, würde ich sagen, verschenkt, aber hätte man sich besser 6 Shirtless gekauft?
6 was?
6 Shirtless gekauft?
Das ist Schürrle.
Schürrle, der Schürrle, der Spieler,
ach,
der
sechs ganz Schürrle, Alter.
Ja, sechs Schürrles.
Schürrles. Ich habe als Schorle verstanden.
Ich dachte, sechsmal Schürrle. Schürrle.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich nicht in der Lage bin, am letzten Spieltag der Saison, wenn es um so viel wie in diesem Spieltag geht, irgendwo mit Leuten zu sitzen und es gemeinsam zu gucken. Es ist viel zu ernst und genau das ist am Samstag auch passiert. Ich habe mich einfach schon vorher so nervös gemacht, es ging gar nichts mehr bei mir. Nehmt mich einmal kurz mit, wie war euer Gefühl vor dem Spiel?
Also prinzipiell habe ich es geschafft, das Spiel sehr von mir fernzuhalten, sage ich mal so. Ich habe mir nämlich so eine unfassbar stressige Zeit vor dem Spiel gelegt. Ich war noch in Frankfurt am Flughafen, habe meine Eltern abgesetzt, musste wieder, also das war irgendwie so um 13:30 rum, musste wieder zurück nach Hause fahren, in den Bus steigen, nach Mainz fahren, habe dann im Sixties geguckt. Es hat wirklich mit 2 Minuten genau hat das gepasst, dass ich um Punkt 2:55 oder sowas irgendwann im Sixties war, weil bei mir fahren ja auch die Busse nur einmal die Stunde. Also besser hätte es nicht laufen können. Als ich dann im Sixties angekommen war, dann ging es bei mir los. Also da habe ich es dann auch gespürt. Aber vorher war alles cool.
Ich war komplett ruhig. Ich hatte nur wieder dieses Gefühl von, warum wird das jetzt schon wieder zum Heimspiel ausgerufen unter der Woche? Das Wording ging mir, oder dieses Framing ging mir wirklich gegen den Strich, muss ich ehrlich sagen. Das ist, da sind wir nicht gut gefahren mit in dieser Saison. Und vorher war ich komplett ruhig und ab dem Moment war ich dann unruhig. Dachte mir, wenn das in die Hose geht, Freunde, dann weiß ich, woran es gelegen hat, so ungefähr. Weil so Dinge, die jinxt man halt einfach nicht. Auch wenn natürlich über 5000 Leute dabei waren und eine krasse Atmosphäre abgerissen haben, die auch wirklich bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Aber ich war eigentlich ruhig. Aber dieses Framing unter der Woche, das hat mich nervös gemacht. Aber am Tag selbst war es dann eigentlich auch schon wieder gut, weil ich mir dachte, nie im Leben geben wir diese Position, die wir haben, so nochmal aus der Hand.
Das war für mich tatsächlich die einzige Alternative, zu alleine gucken, auswärts zu fahren. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte so eine krasse FOMO, weil einfach gefühlt jeder aus unserer Twitter-Bubble in Wolfsburg war. Jeder war auf den Beinen, jeder hatte irgendwie noch Karten organisiert oder konnte dann doch in letzter Minute nicht und suchte einen Abnehmer für eine Buskarte oder so. Es war so krass. Ich habe mich teilweise ein bisschen geärgert, dass ich dann einfach schon vorher ausgenockt war und gar keine Option hatte, noch zu fahren. Aber ich meine, natürlich habe ich mir auch angeguckt, welche Züge fahren, wie ich hin, wie ich zurückkomme. Ich wäre auch sofort nach Wolfsburg gefahren.
Es war total krass, weil ich einfach so viele Angebote bekommen habe, mitzufahren. Also mich hätten so viele Leute mitgenommen, mich haben so viele Leute gefragt, sie hätten noch eine Karte übrig, Jan, kommst du mit? So und es waren alles so total nette, coole Leute, total nette Gruppen und ich hätte so Bock gehabt. Ich musste aber arbeiten. Also bei mir war einfach so klar, so ich habe keine Chance whatsoever, da hinzufahren. So, da ist auch nicht mit krank machen oder so, sondern da war mir klar, das werde ich alles verpassen. Und ich dachte mir, ist vielleicht aber auch okay. Ich will jetzt nicht derjenige sein, der am letzten Spieltag so für sein Gefühl, ich sehe mich ja nie als Glücksbringer an und ich bin da ein bisschen abergläubisch. Wobei, vielleicht denke ich auch falsch, aber bisher lief es ja eh beschissen. Aber irgendwie ich konnte es nicht und ich habe mich deswegen auch einfach nicht gegrämt, sondern war dann mit dem W-Block vollkommen zufrieden.
Das Einzige, und das muss ich wirklich betonen, das ist das Allereinzige, was meine Nervosität im Ansatz runterregeln konnte, war der Blick auf die Startelf. Es war einfach never change a winning team. Das war wirklich die A-Mannschaft, die uns in dieser Rückrunde die Punkte eingefahren hat. Vene war wieder zurück nach seiner Sperre. Und sonst haben wir einfach alles klassisch auf den Rasen gebracht, was wir gebraucht haben. Und das hat mir so ein bisschen Mut gemacht, weil ja doch auch bei Wolfsburg einige gefehlt haben. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass Wolfsburg sich schon auch bewusst ist, mit welcher Historie wir nach Wolfsburg reisen und dass es für uns einfach richtig scheiße laufen kann. Und die haben, glaube ich, kein Problem damit gehabt, uns den Nachmittag zu versauen.
Wolfsburg hat definitiv die Memo bekommen, was wir letztes Jahr am letzten Spieltag gemacht haben in Dortmund und haben gesagt, okay, wenn die ordentlich spielen, spielen wir auch ordentlich die Saison zu Ende und es ist ja auch im Sinne des Wettbewerbs 100% die richtige Entscheidung.
Vor allen Dingen hatten die ja nun wirklich eine sehr bescheidene Saison und waren wirklich auch in Abstiegsgefahr. Und dann hast du das letzte Heimspiel zu Hause. Das möchtest du und musst du auch versöhnlich vor deinen eigenen Fans gestalten. Und zudem ist Ralf Hasenhüttl nun wirklich auch kein Trainer, der für Fußball mit angezogener Handbremse steht. Also der hatte auch wirklich Bock und ich glaube, der hätte seinen Jungs auch eingeheizt, wenn es anders gewesen wäre. Und folgerichtig hat er auf der PK nach dem Spiel gesagt, mit dieser ersatzgeschwächten Mannschaft kann ich meinem Team überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben alle einen Top-Job gemacht. Und ich finde auch, also die erste halbe Stunde ging gefühlt zumindest schon an den VfL Wolfsburg. Die waren um Spielkontrolle bemüht. Sind vielleicht bis auf das Tor nicht so wirklich gefährlich geworden. Die erste fette Chance hatten wir mit Johnny. Und ich lege mich auch fest, wenn die reingegangen wäre, da hätten wir dieser Truppe relativ zügig den Zahn gezogen. Und es wäre ein Traumtor gewesen, das unfassbar schwierig war, den von da mit der Hacke am ersten Pfosten reinzumachen oder über einen Spann rutschen zu lassen. Also dieses Tor hat es schon gebraucht, um Wolfsburg den Stecker zu ziehen. Ansonsten hätte diese Truppe auch bis zum bitteren Ende dagegen gehalten. Und umso beeindruckender, dass unsere Mannschaft das so durchgezogen hat.
Und ich finde auch wirklich in der ersten Halbzeit, gerade in den ersten 10, 15 Minuten, hat man einfach gemerkt, jeder hat unter der Woche verstanden, wie kompliziert die Situation im Abstiegskampf ist, welche Teams da unten wie spielen müssen, um sich noch zu retten. Und natürlich hast du das alles im Hinterkopf, wenn du weißt, dir reicht ein Unentschieden und es steht noch 0-0, dann ist ja im Prinzip theoretisch alles erstmal gewonnen in dem Moment. Und das hat ja auch Henriksen vor Anpfiff auch bei Sky gesagt. Sie brauchen nur den einen Punkt. Sie brauchen ihn, aber er reicht auch. Und ich hatte so am Anfang das Gefühl, dass den Jungs klar war, wir können, also klar können wir hier Risiko spielen, aber Wolfsburg ist einfach sehr gut und die schaffen es, dieses Risiko zu umschiffen und am Ende schieben wir uns selbst quasi ins eigene Messer und haben dann die Arschkarte, weil wir eben dann offensiv gespielt haben.
Wobei ich nicht glaube, dass das die Maxime gewesen ist, die vor dem Spiel ausgegeben wurde. Ich glaube tatsächlich schon, dass der mentale Druck dir so ein klein wenig eine Bleiweste angezogen hat. Also guck mal nach Köln, die in den letzten Spielen und mit der Chance, die sie jetzt nochmal hatten, alles auf den Platz hätten werfen können. Und da war das dann am Ende irgendwie zu viel und dann sind sie kollabiert. Und ich hatte schon das Gefühl, die Mannschaft hat am Anfang einen kleinen Rucksack auf, plus einen Gegner, der wirklich dagegen hält. Und ganz, ganz wichtig, egal was wir tun, lass uns nicht in Rückstand geraten, weil damit erschweren wir uns das ganze Spiel. Lass uns erstmal die Beine freispielen und dann können wir gucken, was geht. Ist auch die komplett richtige Herangehensweise, warum denn das unnötige Risiko gehen. Aber was mich einfach dann wieder total gefreut hat, ist eine Qualität, die wir unter Henriksen an den Tag legen. Nach einem Rückstand zurückkommen, in einem solchen Spiel, wo du dann wirklich Druck drauf hast, aber du hast das Gefühl, da wurde die Mannschaft wieder in ihre Jägerrolle geschoben und dann war gut.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also ich hatte den Eindruck, dass der Start sehr, sehr langsam war, wie ihr schon gesagt habt. Fast ein bisschen ängstlich, ein bisschen abwartend. Und die Wolfsburger haben die Gunst der Stunde genutzt. Und aber als dann die Lampen angegangen sind bei den Mainzern, die gemerkt haben, oh scheiße, wir müssen dieses Spiel hier gewinnen. Wir wollen nicht abhängig sein von den anderen Mannschaften, gerade von Union, die in einem Spiel, wo sie halt auch mal gewinnen können, gegen Freiburg, da auch ihre eigene Chance wahren wollen. Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt funktioniert's und jetzt kommen die Pässe an und dann kam auch direkt unsere Antwort.
Und eine Szene, die mir da auch noch sehr im Kopf geblieben ist, ist das Foul von Bornau an Johnny Burkhardt, wo dann auch klar war, also auf den Schiedsrichter kannst du dich heute hier übrigens auch nicht verlassen. Der wird dir kein Geschenk verteilen. Der wird dir null helfen. Also du hast ein zusätzliches Hindernis. Und ich habe mir die Szene vorhin nochmal angeguckt und ich finde es einen handfesten Skandal. Einen handfesten Skandal.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, weil es ist eben nicht nur faul. Er spielt den Ball mit der Hand. Bornau klärt den Ball mit der Hand. Das kann der Schiedsrichter nicht sehen. Da muss der VAR ihm ein Handzeichen geben. Aber hat er nicht getan. Und das ganz ehrlich, war für mich dann so in dieses Zusammenspiel aus Gegentor, kein Elfmeter bekommen, Vollgas jetzt. Es hängt hier alles an uns selbst und jetzt haben wir wieder was, wofür es sich lohnt zu spielen. Muss natürlich in der neuen Saison dann bitte anders werden.
Aber das waren für mich tatsächlich auch die schlimmsten 6 Minuten in dem ganzen Spiel, wo wir im Rückstand lagen und du dachtest, fuck man, Union muss nur ein Tor schießen gegen Freiburg. Natürlich will Freiburg auswärts Christian Streich nochmal verabschieden, überhaupt kein Ding. Aber Union weiß auch ganz genau, wenn Bochum in Bremen da liefert, dann gibt's keine Chance. Und deswegen war das für mich wirklich das Allerschlimmste, dass ich dann in dem Moment dachte, wenn das jetzt hier so eine abgekaterte Nummer ist, dass sich wieder alle verschworen haben gegen uns kleine Mainzer und wir können nichts machen und unsere Jungs laufen und laufen und laufen. Ich meine, wir haben es die Saison oft genug gesehen, wenn sie dann laufen und sie laufen wieder falsch oder was weiß ich, sie laufen einfach ins Nirvana, jedenfalls nirgendwo hin, wo es Sinn macht, aber das Entscheidende ist ja, und das ist so eine unfassbare Qualität, die diese Mannschaft mitbringt, dass sie den Turnaround eben schaffen. Wir haben die Saison schon gesagt, Rückstand aufholen, haben wir wieder gelernt diese Saison. Ich habe zwar nicht dran geglaubt im ersten Moment, aber letztendlich war das Tor von Gruda nur folgerichtig und es hat ja auch nur 6 Minuten gedauert.
Und der Moment, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt haben sie es begriffen, das war das Foul von Johnny, wo er, ich weiß gar nicht, wen über den Haufen rennt. Und da dachte ich schon so, okay, jetzt ist die Intensität da und ich glaube, 1,5 Minuten später kam das Tor dann von Johnny. Und ich finde das so unfassbar geil, wie im Grunde, jetzt muss man wirklich sagen, die 3 Spieler, die unsere Rückrunde gerettet haben, mit hauptverantwortlich sind, haben dieses Tor geschossen. Johnny erobert den Ball, Nadim mit einem wunderschönen Pass, perfekten Pass, dass ihn kein Wolfsburger bekommen kann. Brian mit der perfekten Ballannahme und direkt abgeschlossen. Besser hätte man sich dieses Tor gar nicht malen können.
Dem stimme ich zu 100% zu. Und mir fallen jetzt 3 Sachen sofort ein. Ich würde gerne nämlich einmal, weil Flitz gesagt hat, und manchmal laufen sie falsch, einmal auf das Gegentor gucken, bevor wir jetzt nämlich zu unserem eigenen Tor kommen, weil das haben wir jetzt einfach mal galant übersprungen.
Aus Gründen.
Da ist aber auch schon das ein oder andere schief gelaufen, denn es war wieder so der Classic Lee. Lee verliert da seinen Gegenspieler komplett aus dem Blick, läuft nicht mit zurück und hat wirklich große Aktien an diesem Gegentor. Und alles andere sind damit Folgefehler, dass dann ein Widmer auf außen überlaufen wird. Wir wissen, das ist nicht der schnellste. Gut, kriegt er an einem guten Tag vielleicht mal gelöst. An dem Tag hat er es jetzt nicht gelöst bekommen. Aber die ganze Situation ging halt von Jae-Sung Lee aus. Und trotzdem haben die sich davon halt nicht runterziehen lassen. Und das bestätigt uns, weil wir nämlich schon zu Zeiten von Sievert und auch am Ende von Bo 1 gesagt haben, es liegt nicht an der Mannschaft. Es liegt nicht an der Mannschaft. Die Mannschaft, die lässt sich nicht hängen, die sind willens, die wollen. Und das hat Henriksen auch später auf der PK nach dem Spiel nochmal bestätigt. Also es hat nicht an der Mannschaft, an dem Willen dieser Mannschaft eigentlich gelegen. Und das andere, was Bene gesagt hat, wer an dem Tor beteiligt war. Und da möchte ich nochmal auf Nadim Amiri eingehen und was er uns auch mitgebracht hat. Wir hatten das vorhin einmal kurz erwähnt bei dem Balljungen. Jetzt gib mir bitte schneller den Ball. Was er aber hier auch gemacht hat, ist, er hat Aggressivität auf den Platz gebracht. Er hat sich mit Arnold angelegt. Oh, das Junge. War so kurz. Da hat er mal ganz kurz den Ludwigshafener Assi rausgekehrt. Und Sascha Arnold mal kurz. Sascha Arnold. Na gut, nennen wir ihn Sascha. Und hat ihm mal kurz gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Also es war richtig gut. Also Nadim Amiri, ein Schönspieler mit Biss und das ist etwas, was wir lange bei Mainz 05 nicht mehr hatten und es hat mich ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Spieler von der Qualität im zentralen Mittelfeld hatten. Vielleicht Jibama, natürlich andere Sachen, andere Qualitäten, aber von dem Kaliber jetzt mal und von dem Potenzial und Nadim Amiri ist einfach unfassbar, was er da mitgebracht hat und das alles kumuliert dann in diesem Ausgleich, der wunderschön erkämpft ist mit der nötigen Aggressivität. Herrlicher Pass von Nadim Amiri und kein anderer Spieler auf dem Platz kann den Ball so verarbeiten, mitnehmen und dann direkt abschließen. Alle anderen hätten sich, glaube ich, einen Bruch geholt. Aber ja, das fiel mir jetzt so, dieser Dreiklang fiel mir jetzt nach Benes und deiner Rede, Flitz, jetzt gerade ein.
Und wenn wir jetzt einfach mal einen Blick in die nächste Woche werfen, Wir machen ja die nächste Folge, sagen wir es mal so, wir machen ja den Saisonabschluss, aber wir gucken natürlich trotzdem ein bisschen auf die Statistik. Wenn wir jetzt so viel über Amiri reden, dann finde ich, es gebührt es sich auch, dass wir da mal ein bisschen drauf gucken und die Statistiken von ihm, seit er bei uns ist, da ist er wirklich zum Zungenschnalzen. Er gehört zum Top 1% von Spielern in den Top 5 Ligen, also in den 5 großen Ligen, schusskreierende Aktionen pro Spiel. Das ist mal eine Ansage. Die wenn wir zum Beispiel drauf gucken, kreierende Chancen nach ruhendem Ball, ob das jetzt kreierte Großchancen sind oder normale Torschüsse, ist ja entweder erster oder zweiter in den Statistiken der Bundesliga. Also wir merken einfach, er ist unfassbar wichtig, weil er uns halt auch genau dieses letzte bisschen Torgefahr noch gebracht hat. Uns gefährlich hinten raus hat werden lassen. Und das ist ja das Problem. Zum Beispiel, wann war Nadim gesperrt? Vorletzte Woche, glaube ich, gell? Wir haben gesehen, wer schießt auf einmal die Ecken? Wer schießt die Freistöße? Es funktioniert alles nicht mehr so. Und ich finde, dass dieser Unterschied jetzt gerade in dem Spiel gegen Wolfsburg, wo er halt zwei direkte Torbeteiligungen hatte, so krass massiv halt auffällt.
Aber das ist halt dieses Profil des Übergangsspielers, das uns halt unter Svensson massiv gefehlt hat, wo es dann hoch und weit ging. Du hast das Mittelfeld halt eher überspielt als mitgenommen. So hattest du auch gar nicht die Möglichkeit, als Kollektiv richtig anzugreifen. Und das haben wir halt auch von Anfang an gesagt. Das Problem ist auch nicht die Defensive dieser Mannschaft. Ja, natürlich gab es da Anpassungen, die nötig waren, aber das Kernproblem dieser Mannschaft, das war die Offensive. Und es ging nur so, wie Henriksen es am Ende gemacht hat, wie sehr der uns durch Nadim Amiri auch die Torstatistik in der Bundesliga aufpoliert hat, weil ohne die hätten wir am letzten Spieltag auch nochmal richtig in die Bredouille geraten können. Unentschieden hat uns aber quasi gereicht, weil Union auf keinen Fall 12 Tore geschossen hätte. Also Nadim Amiri ist nicht nur das Kernstück, ich lege mich sogar fest, Bo Henriksen hätte ohne diesen Typ Übergangsspieler uns nicht in der Liga halten können.
Direkt, um das aufzugreifen, um die Statistik nochmal genau zu nennen. Wir haben nach Bo 1 und Jan Sievert eine Statistik von minus 19. Wir haben 16 geschossene Tore, 35 Gegentore bekommen. Und mit Bo Henriksen haben wir einfach, ich habe am falschen Ende von der Tabelle gerade geguckt, deswegen hat es einen Moment gedauert, 23 geschossene Tore, 16 bekommene und davon waren 8 gegen Bayern. Also plus 7. Und das heißt, wenn wir gegen Bayern nicht so auf die Fresse bekommen hätten, wäre sogar diese Torstatistik noch besser gewesen.
Und jetzt höre ich den einen oder anderen, die ein oder andere sagen, ja, aber wir hatten doch auch unter Svensson und wir hatten doch auch unter Sievert, hatten wir Großchancen. Aber ich möchte da nochmal wiederholen, was wir damals auch schon gesagt haben. Die Qualität der Großchancen war nicht gegeben. Statistisch gesehen waren das keine wirklichen Großchancen, die wir hatten. Das heißt, Amiri hat die Stürmer ja erst in die aussichtsreichen Positionen gebracht, aus denen sie dann auch zuverlässiger treffen konnten. Also dieses Profil hat uns in jeder Hinsicht so massiv gefehlt. Und deswegen war es zwar cool, dass Hanke Olsen zurückgekommen ist, aber wenn du jemand anderen in die Innenverteidigung gestellt hättest, hätten wir trotzdem die Liga gehalten. Aber wenn Nadim Amiri nicht im Zentrum gestanden hätte, hätten wir nicht die Liga gehalten. Also deswegen, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist es auch wichtig, dass du um Nadim Amiri herum diese Mannschaft jetzt aufbaust. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und das wird auch eine Anpassung im Spielstil nach sich ziehen müssen. Alles andere wäre Schwachsinn.
Und das ist für mich ganz entscheidend. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass wir uns eigentlich, und das ist so verrückt, gespiegelt an der Situation befinden zur letzten Saison. Letzte Saison waren wir in der ungeschlagenen Serie und der letzte Sieg in dieser ungeschlagenen Serie war der gegen die Bayern. Wir sind jetzt wieder in einer ungeschlagenen Serie und die letzte Niederlage, die wir hatten, war gegen die Bayern. Und wenn man sich das mal überlegt, wir sind jetzt 9 Spiele ungeschlagen in der Saison und über die Hälfte unserer Punkte in dieser Saison haben wir in den letzten 9 Spielen geholt. Das sind 19 von 35 Punkten. Das, was Bo Henriksen kam und das, was wir gesehen haben, was Nadim Amiri mit Kruder und Johnny da vorne draufgepackt hat, das ist das, was uns die Klasse gehalten hat. Diese 9 Spiele am Ende. Wir haben letztes Jahr gesagt, diese ungeschlagene Serie ist ganz trügerisch und ganz schwierig.
Ja, weil es schlecht war auch. Es waren keine überzeugenden Spiele. Das muss man mal dazu sagen. Oder wir haben es auch oft genug gesagt. Und wie oft hat man uns als Schwarzmaler tituliert? Aber sorry, Freunde, diese 10 Spiele ungeschlagen, das waren keine Spiele von dem Kaliber wie jetzt unter Henriksen. Waren es einfach nicht.
Und da muss man sich einfach überlegen, dass wir natürlich auswärts nicht gewonnen haben, bis auf gegen Wolfsburg. Aber wir haben ja trotzdem auch Punkte geholt. So ist es nicht. Aber wir haben halt unsere Heimspiele in einer Dominanz gewonnen. Also es ist ja wirklich von einem anderen Stern. Und das ist so krass, was das mit dieser Mannschaft gemacht hat. Und wenn ich dann darauf zurückkomme, was letztendlich auch für mich am Samstag gegen Wolfsburg entscheidend war, mit diesem 1:1 haben wir die Klasse ja gehalten in der ersten Halbzeit. Wir waren ja also rückwirkend kann man ja wirklich sagen, wir waren zum keinen Zeitpunkt in dieser Konferenz Abstiegs-, also Relegationsplatz bedroht, weil Union erst dann angefangen hat, Tore zu schießen. Also bei uns war einfach klar, mit dem einen Punkt bleiben wir drin. In dem Moment, wo Union führt, legen wir nochmal nach und Sepp Vandenberg haut ihn rein. Und damit war klar, wir sind da unten raus. Und das ist so krass, sich zu überlegen, wie diese Mannschaft beieinander bleibt und ihren Stiefel durchzieht und sagt, wir haben die ganze Saison nicht auswärts gewonnen. Es sind 6.000 Mainzer mitgefahren. Wir zeigen denen heute mal, dass wir trotzdem auswärts noch gewinnen. Und das war so geil am Samstag.
Und wo du jetzt gerade Sepp Vandenberg ansprichst, natürlich auch ein enorm wichtiger Spieler für uns. Und da habe ich auch wieder eine schöne Parallele. Sepp Vandenberg hat getroffen gegen Augsburg im ersten Spiel unter Bo Henriksen. Und er war die ganze Zeit einer von unseren besten Kopfballabnehmern im Strafraum. Quasi die Leute, die Nadim Amiri bedient. Und er hat die ganze Zeit nicht getroffen. Und dass er jetzt genau diesen Ball macht, diesen Ball, den irgendwie, ich weiß nicht, am 5. Spieltag oder so Stefan Bell aberkannt bekommt, in einer sehr ähnlichen Situation, wo wir gegen, ich weiß gar nicht, war es auch gegen Augsburg oder so, wo wir dieses Tor nicht bekommen und das Spiel nicht gewinnen können. Und jetzt kriegen wir diese Entscheidung für uns. Sepp Vandenberg ist der Mann, der das macht. Er übernimmt die Verantwortung. Er schafft es, dieses Tor zu schießen. Und das hat mir in dem Moment so viel gegeben. In der Situation, wo Union angefangen hatte, Tore zu schießen. Wo ich wirklich 130, 135 Puls hatte zwischendrin. Da fällt dieses Tor. Und ich kann gar nicht sagen, wie unfassbar wichtig das war.
Für mich tatsächlich gar nicht so sehr. Wir waren am Drücken. Deswegen geil, dass dieses Tor gefallen ist. Vandenberg hat sich's auch mega verdient und er hatte auch schon die ein oder andere Großchance, die er dann nicht aufs Tor bekommen hat. Mhm. Für mich ist dieses Tor halt der Abschluss seiner Entwicklung, die er über diese Saison genommen hat. In der ersten Saisonhälfte, wo er noch doch einige Böcke drin hatte und jetzt einfach unangefochtener Stammspieler, Chef der Innenverteidigung bei Mainz 05. Also, ich fühle, wo du herkommst, Bene, aber in dem Moment, selbst wenn er nicht drin gewesen wäre, ich hatte nicht das Gefühl, dass das die Mannschaft runtergerissen hätte. Die Mannschaft hat es so sehr gewollt und dieses Nachsetzen von Vandenberg war auch absolut Ausdruck davon. Und dann wäre der nächste Ball drin gewesen. Es wäre egal gewesen, was da noch passiert wäre. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft dieses Gefühl hatte, denn sie hat so gespielt und sie hat es auch so vorgelebt. Und das ist ja das, was Henriksen dieser Mannschaft eingepflanzt hat. Diese Mannschaft, die wirklich Biss entwickelt hat, zuzubeißen und wenn es halt mal nicht klappt, dann beißt man halt ein zweites Mal zu.
Ich habe mich einfach so gefreut, weil ich habe unter der Woche, wurde ich von den 11 Freunden gefragt, warum hält Mainz 05 die Klasse? Und wenn ich es an einer Hand aufzählen muss, dann ist es wirklich alles das, was man im Spiel gegen Wolfsburg gesehen hat. Es ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, es ist Nadim Amiri, und es ist zum einen unsere stabilisierte Defensive mit Hanke Olsen, aber auch Sepp Vandenberg. Und dann natürlich unser Goldjunge Johnny Burkhardt, der einfach erst in der Hinrunde später zukam. Und der unser Torschützenkönig für die Saison ist. Der hat die meisten Tore bei uns geschossen. Der führt die Tabelle mit 8 an. Und dass der folgerichtig dann auch noch einen reinhaut in Wolfsburg. Ich wusste ja gar nicht mehr, wohin mit mir.
Ich hatte das Trikot wieder an, deswegen war klar, dass Johnny ein Tor schießt. Also ich habe das Trikot jetzt dreimal getragen und Johnny hat dreimal ein Tor gemacht. Also es ist bewiesen, oder? Bei drei
also
kann man
ich
schon sagen.
Ich möchte dir jetzt erstmal ein Torwarttrikot kaufen, um zu sehen, was dann passiert. Oder was passiert, wenn du den Henriksen-Flock hinten drauf machst? Wird er dann zu Prime Thomas Tuchel? Einmal kurz, das könnte ja alles sein. Also ich finde, du musst dir jetzt mal alternativ ein paar Namen und Trikots besorgen, damit wir diese These erstmal weiter testen können.
Also ich glaube ja fest daran, dass es nur an meiner Glücksmütze lag. Ich wurde nach 15 Minuten korrigiert, dass ich sie noch nicht anhabe. Und in dem Moment, wo ich sie anziehe, fangen wir an zu spielen. Beziehungsweise schießt Wolfsburg erstmal Tor, aber dann kamen wir auch zurück. Aber es ist wirklich, also zu der Geschichte des Tages gehört einfach dazu, dass natürlich, also ich habe zwischenzeitlich immer mal wieder so, ich habe mir so oft die Tabellensituation an diesem Spieltag angeguckt. Und ich habe mir so oft überlegt, was passiert, wenn das da passiert, wenn das da passiert und so weiter. Ich meine, zu der Story des Spieltags gehört dazu, dass Köln 4-1 verloren hat. Und damit war eigentlich klar, dass Union und wir und Bochum um den Relegationsplatz spielen. Es war gesetzt, da wird keiner mehr von direkt absteigen. Aber die Suppe war halt, also es war halt richtig heiß, weil Bremen hat ja dann auch noch aufgedreht. Bochum lag hinten und Union schießt dann noch Tore. Und ich war zwischenzeitlich so panisch, dass ich dachte, verdammt, dieses Unentschieden wird uns niemals reichen. Aber damit waren wir ja schon gerettet. Und dass sie dann 3-1 auswärts gewinnen und letztendlich sind wir auf Platz 13 der Tabelle noch vor Gladbach gelandet. Das kannst du doch keinem erzählen.
Es ist ein bisschen antiklimaktisch, wenn man so drüber nachdenkt, wie lange wir diese Saison gestruggelt haben. Ich habe es auf Twitter geschrieben, wir waren 4 einzelne Spieltage nicht auf einem direkten Abstiegsplatz oder einem Relegationsplatz, aber halt an dem einen Spieltag, wo es drauf ankommt. Und das finde ich so krass. Und dann der 13. Platz ist auch übrigens die beste Platzierung, die wir überhaupt diese Saison hatten. Also es ist einfach so verrückt. Und also, dass wir dann am Ende noch vor Gladbach stehen, die natürlich auch irgendwie eine Katastrophensaison für sich selbst haben. Aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt. So als wenn der Struggle irgendwie nicht ganz so hart war, wie er eigentlich war.
Ich habe bei diesem Spiel komischerweise überhaupt nicht auf die anderen Plätze geguckt, weil ich halt so sehr davon überzeugt war, dass die Mannschaft es von sich aus einfach regeln wird. Aber dass mir diese Mannschaft dieses Gefühl gibt, das ist halt etwas, was mir sehr viel gibt. Also dieses Gefühl, dass die Mannschaft an sich selbst glaubt. Das, was, glaube ich, auch Henriksens Kernziel war und worauf wir nächste Woche sehr ausführlich eingehen werden, weil da gucken wir uns auch an, was hat Siebert gemacht, was hat Svensson gemacht. Wir gucken uns an, was ist vor der Saison passiert, was kommt jetzt am Ende hinten raus und welche Lehren haben hoffentlich unsere sportlichen Verantwortlichen gezogen für die kommende Saison, weil das ist eine Saison von einem Ausmaß, dass meine kleine Fanseele diese ganzen Emotionen mit Abpfiff nicht verarbeitet bekommen hat. Und ich habe mich beim Abpfiff geärgert, dass ich nicht nach Wolfsburg gefahren bin. Auch wenn es für mich nicht möglich gewesen ist. Aber in dem Moment in der Kurve zu stehen, das hätte, glaube ich, es hätte mir nochmal richtig was gegeben. Ich glaube, das hätte meine Fanbeziehung zu Mainz 05 nochmal vertieft. Aber diesen Moment, dieses Nachfreuen hatte ich dann heute quasi mit der Vertragsverlängerung von Nadim Amiri. Also Mainz 05 nimmt und Mainz 05 gibt.
Ich fand es einfach so geil. Du hast schon morgens vor dem Spiel super viele Leute in 05-Klamotten gesehen, obwohl Auswärtsspiel war. Nach dem Spiel war ich irgendwie ein bisschen leer und bin raus und es waren so viele Mainzer auf der Straße. Ich meine, Christian Heidel hat irgendwo in eine Glaskugel geguckt und ein hupendes Auto in Mainz gesehen und gesagt, wir haben hier einen Autokorso. Also ich habe auch zwei separate Autos getrennt voneinander hupend in Mainz rumfahren sehen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Korso bezeichnen, aber gut. Aber es war so ein kollektives Aufatmen irgendwie und gleichzeitig habe ich 2 Stunden nach Abpfiff gedacht, was machst du denn nächste Woche? Du hast ja gar nichts vor. Ich will doch eigentlich zum Heimspiel und will wieder in der Kurve stehen.
Aber es kommt für mich trotzdem nicht, und das sage ich an der Stelle schon mal, nicht an den Nichtabstieg mit Svensson ran. Das war eine andere Dimension. Da war die Mannschaft toter, da war der Verein toter, da war alles wesentlich mehr in Trümmern. Und die Emotionalität danach in einer Corona-Phase, wo eigentlich keiner raus darf und eigentlich darfst du nicht zusammenkommen und dann stehst du da mit einigen Leuten an der Favorite und feierst illegalerweise mit der Mannschaft zusammen. Das sind Dinge, es ist wirklich fantastisch, was der Verein in der Lage ist, im Abstiegskampf zu leisten und es gibt mir auch was, aber ich muss ehrlich sagen, da wird Svensson auf ewig die Bo Nummer 1 bleiben.
Ich verstehe 100%, wo du herkommst. In meinen Augen ist das aber, glaube ich, ein Trugschluss. Und zwar, ich glaube, das kommt dir so vor, weil du dabei warst. Weil du eben genau das, was wir vermisst haben damals. Deswegen hat es sich wahrscheinlich trostloser angefühlt. De facto war die Situation, aber die wir jetzt hatten, wesentlich schlimmer. Wir mussten in viel weniger Spielen das aufholen. Wir mussten am 22. Spieltag erst quasi diese Aufholjagd angefangen, wenn man mal davon absieht, dass wir vorher unter Jan Sievert nicht mehr so viele Gegentore bekommen haben, was eigentlich der erste Schritt war, haben wir aber eigentlich erst tatsächlich, es waren nur 13 Spieltage oder 14 am Ende, die Henriksen hatte und Bo hatte die komplette Rückrunde plus noch 2 Spiele, glaube ich. Und allein deswegen ist es schon krasser gewesen, weil es halt einfach viel komprimierter war.
Das Sportliche, das kann ja das eine sein. Also für mich hat das einfach nicht dasselbe, weil einfach die Aufgabe, Bo hätte damals, also Svensson hätte damals nicht in dieser kurzen Zeit das so vollbringen können, weil einfach so viel mehr im Argen gelegen hat. Also da hat, du musstest die Mannschaft zwar auch situativ verstärken, das ist richtig, aber auf mehr Positionen und der Verein damals, Schröder weg, Trainer, also es war ja damals, wenn du überlegst, wie das Gefühl damals nach Bochum im DFB-Pokal war, also der Verein in Gänze war damals für mich zumindest wesentlich schlimmer dran als jetzt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Grundlage sehr, sehr gut war und dass Henriksen perfekt funktionieren konnte und dass er Außergewöhnliches in dieser kurzen Zeit verbringen konnte, weil Umfeld, Verein und auch Mannschaft so gefestigt waren, wie sie es waren. Deswegen ist das ein Wunder, aber ein Wunder, das für mich zumindest erklärbar ist. Und das werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge probieren, es irgendwie zu erklären. Und ich glaube, dann werden wir doch wieder erklärtechnisch an unsere Grenzen stoßen.
Eben, das ist was wir uns für die nächste Woche, also die übernächste Woche aufheben für unsere Saisonabschlussfolge. Denn es passiert immer das, was passiert, wenn wir den letzten Spieltag haben und noch nicht über die gesamte Saison reden. Wir reden trotzdem drüber und ich lieb's einfach. Ich lieb's so sehr. Ich muss dazu sagen, was mich eint mit der Saison unter Svensson und unter Henriksen, ist, dass ich das Gefühl hatte, es reicht nicht, den Fernseher zu verlassen, rauszugehen und das zu genießen. Ich musste an den Bruchweg fahren und hell, was bin ich froh, dass wir da oben standen. Es war so geil, allen in die Arme zu fallen, einfach zu feiern, zu sagen, ey, die kommen jetzt gleich irgendwann hier an, die werden gebührend empfangen, wir können alle nochmal unseren Mainzer durch die quasi über die ganze Stadt schreien. Und es hat mir so unfassbar viel gegeben, aber meiner Stimme leider auch den Rest.
Ich fand das so krass. Wir haben uns ja quasi nicht koordiniert und wir haben uns trotzdem oben am Bruchweg getroffen, weil es einfach alle Leute so dermaßen nach da oben, also gelockt ist das falsche Wort, aber es war wie eine innere so eine Bestimmung. Ich muss da jetzt hingehen. Da passiert was Besonderes auch. Und wie allein schon diese auf Social Media sich durchgesetzt hat, so, die Mannschaft ist wahrscheinlich um 22.30 Uhr, kommen die am Bruchweg an und was auch immer. Ich fand das so geil. Also das hat mir so krass viel gegeben, wie die da reingefahren sind. Es war zwar irgendwie ein bisschen skurril am Ende, aber
also skurril.
Ich hatte also um das kurz zu beschreiben, dieser Moment, wo die Mannschaft auf der Treppe außen am Bruchweg steht, hat mich ein bisschen an diese erinnert ihr euch, Donald Trumps Amtsankündigung, wie er auf dieser Rolltreppe steht? Daran hat es mich erinnert, die Spieler irgendwie auf der Rolltreppe und geben bekannt, wir haben die Saison erfolgreich beendet. Also ich fand es einfach irgendwie in dem Sinne ein bisschen skurril, aber oh, Alter, ich bin also, glaube ich, noch also in den letzten 5 Jahren nie so mit so einer Erleichterung ins Bett gegangen wie an dem Abend.
Und komischerweise, weil ich diese Emotionen, ich weiß nicht warum, nicht so hatte, verspüre ich etwas anderes. Und ich habe auf was ganz anderes Lust. Und ich bin eh jemand, der sehr, ich sag mal, hedonistisch jetzt im besten Sinne veranlagt ist. Ich habe unglaubliche Lust auf die kommende Saison mit Nadim Amiri. So, das ist so, Nadim Amiri ist so das Centerpiece für meine Lust auf die kommende Saison und ich habe einfach Bock zu sehen, wie sich diese 9 Spiele ungeschlagen weiterentwickeln. Wir machen jetzt einfach auch, wir werden jetzt einfach nur 30 oder 40 Spiele ungeschlagen bleiben in der Saison, kommen damit nicht an Leverkusens Rekord ran, aber saisonübergreifend werden wir ihn gebrochen haben und sie werden es auch wissen. So, also so hyped und Bock habe ich einfach auf die kommende Saison. Ich bin mir schon im Klaren, was da, dass da ein Haufen Arbeit hinterstehen muss und ich meine auch erkannt zu haben, was dafür nötig sein wird. Aber ich traue dieser Mannschaft eben auch zu, dass sie es hinkriegt. So wie ich auch tatsächlich in der gesamten Saison niemals daran gezweifelt habe, dass wir die Klasse halten. Ich habe gesagt, es wird arscheng und das habe ich auch bereits vor der Saison gesagt. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass diese Mannschaft die Klasse hält.
Deswegen haben wir auch einfach an den Anfang unserer Folge Nadim Amiri auf dem Zaun gesetzt. Wie gesagt, nie mehr zweite Liga. Weil es ist für mich wirklich, ich war einfach krank dann am Sonntag. Ich muss ehrlich sagen, ich lag im Bett und dachte so, eine Scheiße. Ich wäre so gerne noch ins Stadion gefahren. Weil ich fand es dann auch cool, dass den Fans eine Möglichkeit gegeben wurde, das mit der Mannschaft zu feiern, die vielleicht nicht im direkten Umland wohnen. Und ich muss mal ehrlicherweise sagen, uns haben Leute aus dem Saarland geschrieben, die ja wirklich von Freitag auf Samstag, die also wirklich alles erlebt haben. Und die haben gesagt, wisst ihr, wann die Mannschaft kommt? Wir wollen noch unbedingt nach Mainz fahren. Wir wollen mit denen feiern. Und deswegen fand ich vom Verein aus, ehrlich gesagt, ziemlich cool, dass am Sonntag um 13 Uhr am Stadion nochmal eine Bühne aufgestellt wurde, um den Fans, die das nicht abends machen können, die Möglichkeit zu geben, mit der Mannschaft zu feiern. Und auch die Meisterinnen zu feiern. Das fand ich nämlich auch richtig cool, dass die da auch nochmal ihren Moment bekommen haben.
Vielleicht um den Kontext, falls jemand es nicht mitbekommen hat, Saarland, südwestliches Rheinland-Pfalz, Starkregenereignis, Hochwasser, das Saarland hat es richtig getroffen. Und da geht auch ein lieber Gruß raus an den großen Fanclub in Saarbrücken oder im Saarland. Bene war da ja auch schon mal zu Gast.
Saarland, Benelux.
Genau. Ne? Und wenn dann eine Mannschaft dir in solchen Situationen solche Emotionen schenken kann, dann hast du vielleicht mit der Vereinswahl eine gute Wahl getroffen.
Ich komme einfach immer wieder, jetzt, wenn ich zurückblicke an heute Mittag, ich hatte Tränen in den Augen, ich habe während diesem Podcast, wenn wir das aufgenommen haben, wenn wir das rekapitulieren, ich habe gestern ja den Plattsport-Podcast aufgenommen, da hatte ich auch so emotionale Momente, ich habe nach dem Spiel 10 Minuten geflennt, es ist wirklich, ich habe emotionale Ausbrüche, es nimmt mich so krass mit, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie krass das sich anfühlt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also auch nochmal so ganz auf diesen Samstag und Sonntag als Ganzes blicken, wie krass das einfach diese Erfahrung war.
Ich habe es hinterher noch gedacht, so wie Johnny da bei gesessen hat, komplett fertig. Die Jungs rennen auf den Rasen. Der ist der Einzige, der sitzen bleibt, weil er einfach auch nicht mehr kann, weil er komplett übermannt ist von allen Emotionen. Leo, der weiß, dass er den Verein verlässt, der noch fast bis 10 Minuten später da einfach nur sitzt und in die Kurve guckt. Also ich glaube, dieses Wochenende hat wirklich emotional alle mit und abgeholt. Und das Schöne ist einfach, dass dieser Verein, diese Saison, das wird uns nicht loslassen. Und wir müssen darüber in aller Ausführlichkeit sprechen.
Ich muss aber tatsächlich auch sagen, nachdem wir das jetzt einmal mit Corona erlebt haben, und jetzt einmal nochmal, ich brauche nicht nochmal so eine Hinrunde, wo wir nur 10 oder 5 oder 7 Punkte oder sowas haben. Ich würde mich dafür einsetzen, dass wir wieder die ganze Saison Fußball spielen und nicht nur die Hälfte oder ein Drittel oder sowas. Also das wäre mir schon ganz lieb insgesamt.
Ich finde, jede Fanseele hat sich eine volle Saison Positivität verdient von unserem guten Herrn Henriksen. Einmal das komplette Henriksen-Treatment. Und dann sind wir alle wieder rund erneuert.
Ich sage, my kind of wellness. man könnte jetzt an der Stelle sagen, na gut, Klappe zu, Affe tot, das war die Saison 23/24. Aber ihr kennt uns doch, das machen wir nicht. Und jeder von uns hat seine Hausaufgaben. Wir setzen uns zusammen in genau 2 Wochen am Sonntag. Das ist der 2. Juni. Und nehmen uns ganz viel Zeit, denn die Saison hat einiges zu bieten gehabt und das müssen wir gebührend aufarbeiten. Jeder von uns hat seine Hausaufgaben, ich habe nur eine, meine Stimme muss wiederkommen, ich glaube, das kriege ich hin und ihr dürft dann arbeiten. Und dann sprechen wir uns in 2 Wochen und ihr alle da draußen könnt uns in der Zwischenzeit natürlich schon mal eure Themen und eure Fragen schicken, die wir dann ganz, ganz gerne in den Podcast einbauen.
Und falls ihr die Felicitas doch nicht verstanden haben solltet, ihr könnt euch den Podcast bei Apple übrigens auch, da müsst ihr jetzt halt wieder alle umsteigen von Spotify, auch als Text ausspielen lassen. Also dann könnt ihr den Podcast auch einfach lesen, falls ihr die Felicitas nicht verstanden haben solltet.
Da merkt man mal wieder, du bist mehr Apple-User. Das geht bei Spotify mittlerweile auch ganz gut.
Ja? Okay.
Ja. Also,
lasst es euch ausspielen.
Ich bin mal gespannt, was die KI aus meinem Gestammel macht. ich schaue es mir auf jeden Fall später an. Wir wünschen euch erstmal 2 gute Wochen, eine gute Rundrum-Erholung. Macht ruhig noch ein bisschen Post-Henriksen-Wellness, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir in 2 Wochen wieder für euch da und sprechen über diese absolut verrückte Saison. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Arrivederci.
Tschüss.